Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Der Tag durch Amphetamin und am Abend zum Entspannen ein Valium. Gegen Fettpölsterli helfen Appetitzügler und Muskeln gibt es schneller mit dem Wachstumshormon. Im Bett da läuft länger etwas mit Viagra und auch für eine bessere Hirnleistung gibt es Tabletten. Egal ob im Beruf, der Schule, im Sport oder im Privaten, die Erwartungen sind überall hoch. Der Druck wächst und der Griff in die Medizinkasten, der ist verlockend. Noch sind heute ein Haufen Leute skeptisch, wenn jemand nachhilft, seine Lebensqualität zu verbessern. Experten aber, die stellen schon ein Umdenken fest. Was aber heisst das? Könnt in unserer Gesellschaft bald nur noch die mitheben, die irgendeine Pille schlucken? Und wann werden die kleinen Helfer für einen Moment zur Sucht? Das ist das Thema im Doppelpunkt-Forum. Edith Gilmann hat die Gesprächsleitung.
Ja, in dieser Runde heute Abend darf ich begrüßen Rudolf Stohler. Er ist leitender Arzt Drogenbereich an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Er sagt, Doping im Alltag wird zur Normalität. Auch mit dabei ist Monika Riedinger, sie ist Chefärztin an der Forellklinik und spezialisiert auf Behandlung von Suchtkrankheiten. Sie ist überzeugt, in diesem Bereich da sitzen wir auf einem Pulverfass. Und der Ferenc Biedermann, er ist Soziologe an der Universität Basel und der Meinung, wenn es wirksame Mittel gibt, ja dann setzen sich die durch. Zuerst die Frage in die Runde, der Sendetitel ist «Heute schon gedopt». Haben Sie schon gedopt, Herr Biedermann?
Soweit ich weiss nicht, aber ich muss ehrlich sagen, bevor ich ins Studio kam, habe ich schon gedacht, ja, so ein Beruhigungstablettchen, das wäre vielleicht jetzt nicht schlecht.
Rudolf Stohler, Sie wären in der Klinik quasi an der Quelle. Haben Sie etwas genommen?
Nein, ich habe die Quelle unbeschmutzt gelassen. Ich habe allerdings Kaffee getrunken und das können wir im weitesten Sinne auch dazu erzählen.
Frau Riedinger.
Ja, ich habe heute Morgen auch 2 Tassen Kaffee getrunken, aber ansonsten habe ich mich ein bisschen in die Sonne gesetzt und den Tag etwas gemütlicher angegangen, gerade in der Vorbereitung für die Sendung.
Also Sie haben vielleicht leicht Doping gemacht, ob das auch Doping ist, das ist fragwürdig. Wir gehen zuerst auf die Zahlen ein, wir haben es gehört im Einstieg vor Sendung. Es soll ein Phänomen sein. Die Frage ist allerdings, ja, Medikamente nehmen, auch wenn man gar nicht krank ist, ist denn das tatsächlich verbreitet? Also wie viele Leute machen es wirklich? Hey, gibt es Zahlen? Oder Schätzungen?
Also wir haben ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, wenn Sie mich im letzten Jahr gefragt hätten, hätte ich gesagt, naja, das ist vielleicht ein Drittel der Bevölkerung, die tatsächlich auch Medikamente oder Substanzen einnimmt, ohne dass sie medizinisch verordnet sind. Und es gibt in Deutschland von einer der größten Krankenkassen einen Gesundheitsreport 2009 rausgebracht. Da wurden 3000 Menschen befragt in Deutschland. Haben sie jemals Medikamente ohne medizinische Notwendigkeit eingenommen? Und das waren sage und schreibe nur, nachdem man alles rausgefiltert hatte, 5%. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich hätte gedacht, die Zahl wäre größer.
Also Sie denken, das ist mehr wegen Dunkelziffern, die es eventuell gibt?
Ja, ich denke, das sind die medizinisch verordneten oder nicht verordneten, aber zumindest erfassbaren Leistungen. Ich glaube, dass es viele nicht erfassbare Einnahmen gibt.
Herr Stohler, Ihre Schätzung?
Ja, ich finde die 5% nicht so eine schlechte Schätzung und ich denke, dass die im Großen und Ganzen zutrifft. Aber natürlich ist eine Frage, was man als Doping anschaut. Man hat vorher kurz den Kaffee gestreift. Ist das ein Doping? Dann gibt es natürlich Bezugsquellen, eben vor allem im Internet, wo heute allweg etwas ist, wo sehr wenig registriert ist und wo wirklich nur dunkel herrscht.
Mhm, also das sind vielleicht gleich mehr als eben die 5%.
Könnte dann doch mehr sein.
Konkrete Zahlen, die gibt es in der Schweiz im Moment noch nicht. Das Thema ist erkannt. Das Zentrum für Technologiefolgenabschätzung, das macht im Moment eine breit angelegte Studie, eine interdisziplinäre Studie, also mit verschiedenen Wissenschaftlern aus verschiedenen Bereichen. Und da soll es im Frühling dann Resultate geben. Ich habe angefragt, ob es bereits Zwischenerhebungen, Zwischenerkenntnisse gibt. Die kann man im Moment allerdings nicht rausgeben oder darf sie noch nicht rausgeben. Also mehr weiss man dann tatsächlich im Frühling nächsten Jahr. Jetzt, Sie haben gesagt, 5% gute Schätzung, vielleicht sind es sogar 30%. Wenn wir weggehen von der absoluten Zahl und den Trend anschauen, nimmt es dann zu?
Ja, ich glaube, es nimmt zu. Einerseits verbreitet sich die Palette von dem, was man kann, und andererseits gibt es eben Bezugsquellen, die eigentlich nicht mehr ärztlich kontrollierbar sind oder auch nicht mehr von den Apotheken kontrollierbar sind. Also auch der Zugang ist leichter.
Was letztendlich auch zunimmt, sind die Menschen, die in die Klinik kommen zur Behandlung, weil sie ursprünglich mal zur Leistungssteigerung und der Optimierung Substanzen eingenommen haben. Und am Ende merken, es hat sich dann doch eine Abhängigkeit entwickelt und das, was sie ursprünglich bekämpfen wollten, das ist dann als Symptom wieder rausgekommen, nämlich Schlafstörung, Angst oder Depression. Und diese Zahl, die sich auch auf solche Substanzen zurückführen lässt, die nimmt aus meiner Sicht auch zu.
Also merkt man denn im Schluss, wenn jemand tatsächlich jetzt in der Klinik landet, also bei Ihnen zum Beispiel in der Forel-Klinik, kann man denn noch sagen, aufgrund von welchen Substanzen denn jemand tatsächlich in Behandlung kommt? Oder verwässert sich das, weil jemand vielleicht einmal mit einem Schlafmittel angefangen hat und das Krankheitsbild ist schlussendlich anders?
Also es verwässert sich schon, weil am Anfang, wir haben ja diese Diagnosen, die gestellt werden und die Leute gehen dann zum Arzt, weil sie sagen, ich möchte meine Leistung optimieren und nicht, ich habe jetzt eine Depression. Also es gibt dann auch einen Bereich, der sozusagen nicht diagnostisch erfassbar ist, sondern eben ein Bereich, der so in der Grauziffer liegt. Da ist jemand ängstlich, da ist jemand vielleicht ein bisschen depressiv verstimmt, da ist jemand in einem Schlaf gestört. Und das ist aber noch keine Depression und da werden die Medikamente aber auch verordnet oder sie werden auch eingenommen oder sie werden von Freunden oder Bekannten empfohlen und die sehen wir.
Mhm. Herr Biedermann, Sie als Soziologe in der Runde, hätten das damit zu tun, sind die Wertvorstellungen anders oder wenn ich Sie jetzt frage, glauben Sie, ist es ein Trend?
Ja gut, was man häufig hört, ist natürlich die These, dass es so einen Zusammenhang gibt zwischen der sogenannten Leistungsgesellschaft und den Einnahmen von diesen Medikamenten. Also wenn man sich mal überlegt, was das jetzt genau heisst, oder das ist ja so schnell gesagt, Leistungsgesellschaft, das heisst halt, dass früher noch gewisses Einkommen und der Status von einer Person ist häufig von Sachen abgehängt wie Herkunft, wie Geschlecht, wie das Alter. Oder? Der Chefposten hat häufig den Ältesten bekommen. Und heutzutage hat sich das halt gewandelt hinzu, wer Status und Einkommen kommt, meistens, natürlich ist es häufig immer noch nicht so, aber kommt tendenziell eher der über, der die Leistung bringt. Oder? Und wir tun ja das alle eigentlich als fair anschauen. Oder? Soll der belohnt werden, der etwas dafür tut. Aber die Schattenseite von dieser Sache ist natürlich, dass so eben die Leistung immer mehr, immer wichtiger wird und so der sogenannte Leistungsdruck eben kann steigen, weil ja alles von dieser Leistung abhängt, das Einkommen und der Status. Und darum kann man sich durchaus vorstellen, dass das natürlich so ein Wegbereiter ist für die Einnahme von solchen Substanzen.
Sie haben mir im Vorfeld von der Sendung noch von einem interessanten Fund erzählt, bei einer Hausrenovierung, die Sie gemacht haben mit Zeitschriften, die 60 Jahre alt sind und dort anscheinend entdeckt haben, dass es ja in diesen ganz alten Heftchen schon mannigfaltige Anzeichen oder Anzeigen gegeben hat für irgendwelche Produkte, die einem das Leben soll, schöner, schneller und besser machen. Ist es denn tatsächlich so, dass wir heute aufgrund von der Leistungsgesellschaft anders gewickelt sind oder haben wir heute einfach die besseren Pillen?
Das ist eben so die Frage. Also ich denke, das Feld von dem, wo das Thema ja von der Sendung heute ist, Doping im Alltag, das ist natürlich sehr weit. Und ich denke, da gibt es jetzt Bereich, eben wenn es jetzt um Schönheit geht, um körperliche Attraktivität, ich glaube, da ist jetzt zu übertrieben zu sagen, dass das jetzt immer mehr zunimmt. Eben, das sieht man in den alten Illustrierten, die ich gefunden habe. Da gibt es die verrücktesten Substanzen für Haarwachstum etc., die da angeboten werden. Aber vielleicht eben in dem anderen Bereich, in der...
Also vor allem Schönheitsprodukte.
Genau, ja.
Jetzt aber nichts, was einem wirklich besser denken macht.
Genau, und ich glaube, dort... In dem Bereich vom besser denken, schneller denken, sich besser können konzentrieren, weniger Schlaf zu brauchen. Ich glaube, dort gibt es gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, die durchaus quasi die Hand reichen, solche Produkte.
Mhm. Ja. Wir haben eine Statistik noch auf dem Tisch bei uns, die ich rausgelassen habe. Und zwar zeigt es an, wie fest oder wie gross der Umsatz ist von gewisse Medikamente, die süchtig machen könnten. Mich hat es noch erstaunt, wenn wir jetzt das Beispiel von den Schlaf- und Beruhigungsmitteln anschauen und damit die Schlagzeile eben, das ist ein Trend, das ist gefährlich verglichen. Erstaunlicherweise ist eigentlich der Umsatz in den letzten 10 Jahren genau gleich geblieben bei diesen Mitteln. Also wie geht denn das zusammen, die Hypothese, es ist ein Trend und die Umsatzzahlen?
Also vielleicht gibt es auch gewisse gegenläufige Tendenzen. Oder es ist natürlich jetzt sehr viel auch in den Zeitschriften berichtet worden. Man soll nicht so viele Schlaftabletten verschreiben, das kann ich abhängig machen. Also ich denke auch, dass es ein gewisses Problembewusstsein sowohl bei den Verschreibenden als auch bei den Konsumierenden gibt. Das mag eine gewisse gegenläufige Tendenz sein. Dann gibt es eben andere Bezugsquellen wie das Internet, wo ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber wo vielleicht auch eine Steigerung erfahrt und wo sich dort natürlich nicht widerspiegelt, wenn man einfach schaut, was in den Apotheken verkauft wird.
Also heisst das, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass es unter Umständen Leute, die es wirklich brauchen, vielleicht weniger brauchen, weil das Medikament besser ist und dass das nicht heisst, dass es wirklich immer noch gleich viele Leute sind?
Ja, da haben Sie mich richtig verstanden. Und was heisst wirklich brauchen? Oder? Das ist natürlich etwas, was sich wandelt, die Ansicht darüber, was man wirklich braucht.
Ich glaube, es gibt zwei Tendenzen. Einmal, dass die Diagnosen, die gestellt werden, um solche Medikamente zu verordnen, dass die ja abnimmt bzw. gleich geblieben ist. Das sieht man an den Verordnungen. Worüber wir ja sprechen, sind die nicht nachvollziehbaren Verordnungen, also wo die Diagnose praktisch nicht stimmt und wo das Medikament eingesetzt wird, um die Leistung zu steigern oder die emotionale Befindlichkeit zu verbessern. Diese Zahl, diese Menschen, die haben wir in der Klinik. Und das andere ist, was Herr Stohler sagt, auch der zunehmende Bezug aus anderen Bezugsquellen, die wir gar nicht kontrollieren können. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Pulverfasses.
Also das taucht in so einer Statistik dann eben halt einfach nicht auf. Ja. Wir haben so ein Beispiel, Sie haben gesagt, einzelne Beispiele, wo die Diagnose nicht gleich ist für das, wo ich es nicht mehr sage, dann so Off-Label-Konsum, also nicht mehr ein Medikament, das ich eigentlich gar nicht brauche. Wir haben auch da ein Beispiel, das wir mal durchgerechnet haben im Vorfeld vor Sendung, und zwar ist es ein Medikament, das man braucht bei Narkolepsie, ganz vereinfacht gesagt, eine Krankheit, wo ich zum Beispiel plötzlich einschlafen, also eine Störung so in dem Wach-Schlaf-Rhythmus haben. Und laut Statistik hat man in der Grundversicherung einen Umsatz von 2 Millionen Schweizer Franken gehabt letztes Jahr. Das gibt umgerechnet 500.000 Tabletten. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben und dem Off-Label-Konsum, sind die 500.000 Tabletten für die Leute, die wirklich die Narkolepsie haben?
Also, ich glaube, das kann man nicht sagen. Aber sehr wahrscheinlich ist es ähnlich wie beim Ritalin, dass wenn man alle würde diagnostizieren, die diese Störung hat, und alle würde medizieren, die diese Störung hat, dann wäre das allweg nicht ein riesiger Umsatz, sondern dann wäre das allweg eher eine schmale Medikation, statt 4 Tabletten nur 2, von Modasomil beispielsweise. Es wird aber einfach graue oder dunkelgraue Indikationen geben für das Modasomil. Es wird nur einen kleinen Teil diagnostiziert mit einer Narkolepsie. Darum kann man das nicht so übereinander legen.
Also konkret, wenn ich Sie darauf behaften darf, 500.000 Tabletten, wie viele von diesen Tabletten sind genommen worden, ohne dass Sie es brauchen? Wenn Sie würden müssen schätzen?
Ja, ich würde vielleicht sagen, etwa die Hälfte.
Es gibt auch Untersuchungen in Deutschland dazu, zu dem Modasomil. Wenn wir davon ausgehen, dass etwa 25 bis 60 pro 100.000 Einwohner von dieser Narkolepsie betroffen sind, dann hätten wir 2.000 bis 4.500 Betroffene, die behandelt werden müssten. Was in Deutschland gemacht wurde, ist zu schauen, wie viel haben eine Diagnose und wie ist die Verordnung. Also welche haben sozusagen, ohne dass sie die Diagnose haben, auch das Modafinil eingenommen. Und da kommt man auf etwa 11% der Zahl. Modafinil ist ein Psychostimulans, das macht wach, das fördert die Konzentration. Und das große Risiko, was man bei Nichtdiagnosen von dieser Narkolepsie hat, ist, dass man gar nicht weiß, was passiert im gesunden Gehirn, wenn das eingenommen wird.
Und so als Substanz könnte es unter Umständen interessant sein, wenn ich jetzt einfach beschließe, ich möchte ein bisschen wacher sein.
Ja, wacher, leistungsfähiger. Und das ist aber auch genau der Hasenfuß dabei, weil das heißt, wenn man es längere Zeit einnimmt, dann entstehen Schlafstörungen, dann entstehen Ängste, dann entsteht Depression. Und das ist gar nicht richtig untersucht. Für diese Narkolepsie ist das Medikament untersucht und da kennt man Wirkung und Nebenwirkung. Aber für den großen Teil, der das anders einsetzt, da weiß man gar nicht, was macht das mit dem Gehirn.
Bei diesem Medikament, bleibt man noch beim Beispiel, läuft das Patent dieses Jahr aus. Es scheint ein grosser Markt zu sein. Also die Herstellerfirma in den USA macht so Milliarden Umsatz im Jahr, Dollar, und hat jetzt ein Nachfolgepräparat bereits auf dem Markt. Ich bin mal schauen, wie das so beworben wird im Internet. Und siehe da, es heisst im Slogan Rediscover Wakefulness. Also übersetzt ungefähr, ja, wiederentdecken, wie es ist, wenn man wirklich wach ist, wenn man wirklich fit ist. Und dazu gibt es Bilder von Schichtarbeitern, Krankenschwestern, Bauarbeitern. Also es wird nicht mehr mit einem Krankheitsbild beworben, sondern mit so einem Lifestyle-Argument. Also der Markt scheint irgendwie da zu sein.
Ja, was ich glaube, wichtig finde jetzt bei dem Slogan, was Sie gesagt haben, das ist das Rediscover, oder? Es geht darum, etwas wiederzufinden. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass dann auch gewisse Studien zeigen, dass halt die Leute ein grosses Dankeschön, sie machen da ein bisschen, sie gehen da über eine Grenze hinweg, wo man nicht sollte gehen. Und in dem, dass man sagt Rediscover, tut man ja quasi den Leuten sagen oder einflüstern, dass sie zu etwas zurückgehen, was eigentlich ihren eigentlichen Zustand ist, oder ihr eigentliches Selbst. Und mit so einem Slogan kann man natürlich gewisse Ängste zerstreuen.
Vielleicht auch noch, man hat diese Indikation für das Modafinil erweitert, aber erst Jahre später, nicht nur Narkolepsie, sondern dann beim chronischen Schichtarbeitersyndrom ist es tatsächlich untersucht und zugelassen. Aber man muss sich dann auch wieder überlegen, da steckt natürlich auch ein großes Interesse von Pharmafirmen dahinter. Ähnlich wie zum Beispiel Prozac, also das Antidepressivum der 80er Jahre in Amerika. Die Pille, die leistungsfähig, stark, glücklich, die Schüchternheit wegnimmt. Und da hat die Firma Lilly 21 Millionen Dollar nur allein für PR ausgegeben. Und ich denke, das ist natürlich so eine Erweiterung von einer Diagnose, die jetzt auch zugelassen ist. Das ist natürlich auch im Rahmen von Auslaufen von Patenten im Interesse von Firmen, die wirtschaftlich arbeiten.
Also, dass man sich eine neue Abnehmergruppe schafft.
Ja, also ich glaube, der Aspekt hat es auch, oder? Ein Medikament sucht seine Krankheit oder seine Indikation, wie man dem gesagt hat. Das ist eine Seite, aber ich denke, es gibt auch eine andere Seite. Und das ist, dass wenn man Schichtarbeiter ist und chronisch Hangover hat, chronisch müde ist, dann ist das ein unangenehmer Zustand. Und wenn man das medikamentös kann beseitigen und neu die Möglichkeit hat, das zu beseitigen, taucht so etwas auch auf als Störungsbild, wo behandlungsfähig ist. Und das ist zu einem gewissen Grad auch legitim. Mhm.
Aber das ist auch, da geht auch wieder eine Diagnose vorne dran, damit Sie können sagen, Sie leiden an dem, oder? Also es ist tatsächlich ein Problem und nicht einfach ein bisschen müde sein. Also, was Herr Biedermann gesagt hat, oder? Man muss einfach so wieder ein bisschen fitter werden. Das eine ist so ein Empfinden und das andere ist ein Krankheitsbild.
Ich glaube eben, dass die Krankheit, also was Krankheit ist und was einfach ein bisschen so unwohl ist, dass sich die Grenzen, die sind nicht stark, oder? Das wird, das müsste vielleicht eher Sie sagen, aber das wird gesellschaftlich konstruiert, was Krankheit ist vor 100 Jahren. Wenn man Umfragen gemacht hat, was sind die bekanntesten Nicht-Kranken, die behandelt werden, dann ist Depression ganz vorne gewesen. Und heute gibt es wenige, die sagen würden, das sind einfach traurige Leute, was werden die medikamentös behandeln. Also ich glaube, das ist auch Zeitgeistentwicklung, wo auch Aspekte hat, die interessant sind und die auch zur Erhöhung der Lebensqualität führen.
Ja, es ist gesellschaftlich definiert und es ist auch ein Kampffeld, wenn es gesellschaftlich definiert wird. Es gibt eben halt gewisse Interessengruppen, die wollen, dass quasi die Zustände mehr in die Krankheit reinkommen und gewisse, die das verhindern wollen. Mhm.
Es ist Doppelpunkt Forum auf der SS zur Frage, haben Sie heute schon getobt oder heute schon gedopt? Fragezeichen auch Sie daheim, die können an dieser Sendung mitdiskutieren. Nehmen Sie vielleicht selber Medikamente für eine bessere Lebensqualität oder kennen Sie so Beispiele aus Ihrem Umfeld? Sie können uns schreiben auf doppelpunkt@drs1.ch, Doppelpunkt als Wort geschrieben, oder rufen Sie an auf 0848 440 222. Ja, dank Medikament gescheiter, schneller, effizienter. Wir haben es besprochen, es gibt bereits Mittel, die man für das kann brauchen. Aber wo genau passiert denn Doping im Alltag? Und vielleicht gehen wir jetzt genau mal weg von diesen viel zitierten Beispielen von den jungen Partygängern oder von diesen gestressten Managern. Frau Riedinger, Sie haben Erfahrung aus der Praxis, haben vorhin in Berlin geschafft, ganz spezifisch. Wo haben Sie gesehen, Doping im Alltag passiert?
Ich habe ein Beispiel von einem Verkäufer im Metallhandel, 47 Jahre alt, der sehr typisch ist für das, was ich erlebt habe. Die Firma wurde verkauft, er hatte Angst, seinen Job zu verlieren. Es war vieles unklar, er hat versucht, immer klar, immer leistungsfähig, immer vorhanden zu sein. Konkurrenzdruck nahm zu. Und dann hat er angefangen, das Ritalin von seinem Sohn dann und wann zu nehmen und hat gemerkt, es fördert tatsächlich seine Konzentration. Im Verlauf hat es aber nicht nur die Konzentration gefördert, sondern auch Schlafstörungen und Ängste verursacht. Dann ist er zum Arzt gegangen und dann gab es Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Und dann wieder im Verlauf hat seine Unruhe zugenommen, Nervosität hat zugenommen. Die Familie hat gesagt, das mit dir stimmt was nicht. Und er hat gesagt, wieso? Mit mir ist alles in Ordnung. Ihr habt hier ein Problem, aber nicht ich. Und er ist das erste Mal sozusagen hellhörig geworden, als er selber Angst- und Panikattacken hat. Er hat gesagt, jetzt stimmt vielleicht wirklich etwas nicht. Der kam in die Klinik und...
Wie lange ist das gegangen?
Das alles ist über 2 Jahre etwa gegangen. Also es war eine Entwicklung über 2 Jahre, wo er immer auch mal wieder Ritalin gewechselt hat mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Und in der Klinik selber ist ihm erstmalig bewusst geworden, was er mit sich gemacht hat. Wie sehr die Leistungsfähigkeit abgenommen hat, statt zugenommen hat, wie sehr er in eine Tretmühle reingekommen ist und am Ende stand die Abhängigkeit.
Wie viel Substanzen verschiedene hätten der genommen oder auch wie hoch ist denn die Dosierung gewesen?
Also er hat Dosierungen gerade im Bereich, die abhängig machen, also die Schlaf- und die Beruhigungsmittel haben ja ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Da hat er die 5- bis 10-fache Menge dessen genommen, was man normalerweise nehmen würde. Das waren 50, 60 Milligramm Valium. Er hat aber auch noch zusätzlich was zum Angstlösen genommen, ist auch sowas Ähnliches. Da also 50, 60? Würden wir 2, 3 Tage schlafen. Mhm. Also normalerweise ist das etwas, was wir so nicht tolerieren. Und er war damit, er hat das Gefühl gehabt, er ist damit fit, wach, leistungsfähig, kann gut in Verhandlung gehen.
Und das ist das typische Beispiel von einer Medikamente-Karriere, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Sie erlebt haben?
Das ist ein typisches Beispiel, auch wie jemand reinrutscht, völlig unbedarft ist, sich im guten Glauben fühlte, weil viele ihm gesagt haben, das macht auch nichts. Und es wurde ihm auch empfohlen, weil einige aus seiner Umgebung, Freunde und Bekannte, auch gesagt haben, ja, das mache ich auch gelegentlich.
Mhm. Also ich habe gerade noch vielleicht eine Frage dazu. Ich habe auch schon gehört oder gelesen, dass es eigentlich so ist, dass gerade bei Ritalin, auch bei gewissen anderen Substanzen, dass die auch eine gewisse Verwandtschaft haben mit dem Kokain und darum es auch so sei, dass die Leute sich unter Umständen fitter und leistungsfähiger fühlen. Aber in Tat und Wahrheit, wenn man sie jetzt testen würde, ist das gar nicht so.
Also das Ritalin ist dem Kokain tatsächlich sehr ähnlich. Und wenn Sie das Kokain nehmen oder Ritalin auch nehmen, dann haben Sie in aller Regel sogar bei Gesunden eine geringe Steigerung auch der Konzentration, Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit, aber eben auch die ganzen Nebenwirkungen. Beim gesunden Gehirn im Grunde gar nicht richtig erforscht und dann Zunahme von Unruhe, von Ängsten und all dem, was dann auch damit zusammenhängt. Und die Kosten-Risiko-Analyse, die können Sie gar nicht machen. Und der Nutzen von dem, was Sie da einnehmen. Viele schätzen den sehr falsch ein. Der ist eher gering.
Herr Stohle, vielleicht eine Frage noch an Sie. Frau Riedinger hat jetzt ein Beispiel aus Deutschland erzählt, wo die Debatte zu Bewusstsein vielleicht schon einen Schritt weiter ist als in der Schweiz. Sie jetzt von der psychiatrischen Uniklinik in Zürich, das Beispiel, das Sie genannt hat, so Phänomene sind Ihnen auch bekannt?
Ja, sie sind mir nicht ganz unbekannt, aber ich würde schon sagen, das ist eine relativ grosse Rarität, dass solche Leute zu uns kommen. Das hat mit der Ausrichtung von der Klinik und von deren Abteilung zu tun. Aber dass alte Leute über Jahrzehnte gewisse Benzodiazepins, also eine Art von Schlaftabletten nehmen, ohne dass das jetzt wesentlich ein Gleis, das tut mir üblicher. Aber die halt den ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, das sind die, wo es eben entglitten ist. Aber ich denke, das ist nicht in dem Sinn typisch. Es ist typisch für jemanden, der sich entgleist, das Beispiel, aber es ist nicht typisch für das, was passiert, wenn man einmal so ein Medikament nimmt.
Interessant ist noch, was Sie gesagt haben, Frau Riedinger, dass aus dem Umfeld ja eigentlich Bestätigung gekommen ist oder auf alle Fälle am Anfang nicht ein Bremsen zu dieser Einnahme. Herr Biedermann, Sie schreiben im Moment ja Ihre Doktorarbeit zu der Frage, was die Bevölkerung davon haltet, wenn man Medikamente würde nehmen, ohne dass man eigentlich im gängigen Sinn krank ist, und haben zudem eine Umfrage gemacht in der Gemeinde Kreuzlingen, gilt in der Schweiz so als Beispielgemeinde, also was man zu Kreuzlingen denkt, kann man vielleicht hochrechnen, was man in der Schweiz zu dem denkt. Sie haben aber auch angenommen, es hat keine Nebenwirkungen, eben die Medikamente, die man dann würde nehmen können. Was ist rausgekommen? Was sagen die Leute? Haben die auch eine niedere Hemmschwellige, um mal so eine Pille einfach zu nehmen?
Nein, es ist eigentlich rausgekommen, dass die Skepsis doch sehr gross ist. Also sind mehr als zwei Drittel von den Leuten, die ich befragt habe, die gesagt haben, so etwas würden sie wahrscheinlich oder sogar sicher nicht einnehmen. Dann hat es noch ein paar, die unentschieden sind. Und es sind vielleicht etwa so 15%, die gesagt haben, doch, so etwas würde ich wahrscheinlich, eben wenn es keine Nebenwirkung hat, das ist doch weit weg von der Praxis, ist klar, würde ich dann wahrscheinlich oder sicher sogar einnehmen. Aber Skeptiker überwiegen doch ganz klar.
Jetzt aber ohne Nebenwirkung, das ist eine praktische Sache. Warum denn nicht? Also wieso nehmen die nicht?
Ja, das habe ich die Leute auch gefragt. Und ich glaube, es gibt so vor allem zwei Hauptgründe. Das erste ist so eine ziemlich diffuse Angst eigentlich, man kann dann vielleicht sagen, vor einer menschlichen Selbstüberhebung. Also eine Angst vor etwas zu tun, wo man eigentlich nicht darf, die Grenze zu überschreiten, wo man eigentlich nicht sollte. Vielleicht auch so eine innere Stimme zu hören, die einem sagt, das sei nicht gut.
Also so ein bisschen Beschissdeutsch gesagt.
Ja, eine Art von Schiss schon, ja.
Nein, ein Beschiss, ein bisschen Beschissen, ja.
Nein, ich glaube, es ist nicht einmal das. Es ist wirklich vielleicht doch eher Schiss zu haben, davor etwas zu machen, was einem eigentlich nicht zusteht. Vielleicht auch Angst vor Konsequenzen. Obwohl ja die Konsequenz in der Frage ein Stück weit ausgeschlossen hat, wenn man sie gesagt hat, es gibt keine Nebenwirkungen. Aber doch das Gefühl haben, ja, irgendetwas Negatives wird da doch kommen. Und der zweite wichtige Grund, fast ähnlich wichtig, ist eigentlich die Angst, ein bisschen die eigene Identität zu verlieren, oder? Die eigene auch Authentizität zu verlieren. Das ist ja ein Schlagwort heutzutage, so viel gebraucht wird. Und, was wäre ich denn für eine Person? Was wäre ich vielleicht auch für eine Person im sozialen Leben? Wie wäre ich nachher mit meinen Freunden, mit meiner Familie?
Das ist wieder das, was Sie vorher dann gesagt haben mit dem Rediscover Wakefulness, oder? Sobald man etwas nimmt und man hat nur das Gefühl, man tut sich wieder in einen Urzustand zurück, sind die Hemmungen vielleicht dann tiefer?
Ja, also ich habe das Gefühl, die Leute, die den Slogan kreiert haben, die werden ja schon gewusst haben, was sie machen. Und die werden vielleicht auch gewisse kleine Umfragen gemacht und gesehen haben, das ist so ein bisschen eine Grundangst. Und genau der Slogan kommt dem gerade ein bisschen entgegen und zerstreut eigentlich die Angst in dem, dass er sagt, was du machst, ist keine Grenzüberschreitung, sondern du tust dich selber wiederentdecken. Rediscover your wakefulness. Oder?
15% haben sie herausgefunden, würden sie aber gleich nehmen oder sind jetzt mal positiv eingestellt. Wer sind die 15%? Männer, Frauen, wie kann man das sagen?
Also ich habe einfach ein paar Daten gesammelt dazu. Was man halt zuerst kann sagen, Männer, Frauen gibt es praktisch keinen Unterschied, habe ich jetzt festgestellt. Also da ist dermaßen ähnlich gewesen, dass ich glaube, das kann man sogar recht gut verallgemeinern. Denn was ich gesehen habe, ist, die Leute, die eh noch ein bisschen älter sind, also ab 45, sagen wir mal, dort nimmt jetzt der Einnahmewille leicht zu. Also es ist auch bei den älteren Befragten sind immer noch Skeptiker in der Überzahl. Aber doch, dort hat es relativ ein bisschen mehr von denen. Und dann habe ich auch noch gesehen, Personen, die jetzt relativ häufig Alkohol trinken, also beispielsweise also dreimal in der Woche oder bis mehrmals täglich, dort gibt es auch relativ viele Personen, die sagen, so etwas hören sie einnehmen. Und ich habe so gedacht, das könnte einfach grundsätzlich damit zu tun haben, dass die Leute vielleicht weniger Mühe haben, so ein bisschen mit selbstmanipulativen Substanzen und vielleicht auch darum dann weniger Skrupel, sage ich jetzt einmal, so eine Klugheitspille einzunehmen. Ich weiss nicht, wie Sie das sehen.
Ja, die Frage an Praxis.
Ja, also das sehe ich auch in einem gewissen Grad so. Also das ist ja gut bekannt, dass Leute, die von einer Substanz zu viel nehmen, also zu viel Alkohol trinken, die haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit von anderen Substanzen zu viel nehmen. Also zum Beispiel mehr zu kiffen als die, die weniger Alkohol rauchen. Also das zählt eigentlich für alle psychotropen Substanzen und das mag mit so einer Schwelle zu tun haben, wo man die einmal überschritten hat, dass dann quasi man sich ungeniert da bedient, auch an anderen Substanzen.
Dass gerade die Älteren sind?
Ja, ich glaube, die Älteren, da geht es ja gar nicht so sehr um Leistungssteigerung, sondern da geht es um Leistungserhalt oder das, was man schon immer kannte, dann eben auch zu erhalten, nicht zu verlieren. Und das, denke ich, ist auch ein Rollenwechsel, der stattfindet, sich nämlich zu arrangieren mit dem einen oder anderen Hindernis. Und da nimmt dann vielleicht auch die Bereitschaft zu, Substanzen zu konsumieren.
Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung?
Ja, wobei ich jetzt immer noch so ein bisschen da hängen bleibe, dass ich diese Ergebnisse, die kannte ich vorher nicht und die finde ich ja sehr beruhigend. Das heißt, dass es ja doch sehr viele Skeptiker gibt und solche, die auch Befürchtungen haben. Und das sind ja die Hoffnungsträger für mich, weil das sind die brauchen Informationen. Die sagen, ich brauche mehr Informationen über die Substanzen, damit ich mich frei entscheiden kann. Und solange die nicht vorliegen, bin ich eher skeptisch und zurückhaltend. Und da gibt's ja auch Tendenzen, so in Deutschland oder auch in den Vereinigten Staaten, Umfragen, dass eben auch ganz andere Zahlen, nämlich 60%, ja, bei Online-Umfragen, da, wenn es ein Medikament gäbe, ne, was Heil und Hoffnung verspricht, dass man das eben auch einnimmt. Ja.
Wobei die Online-Umfragen, die sind ja häufig dann von einer bestimmten Zeitschrift auch. Und die Leserschaft von dieser Zeitschrift, die ist wahrscheinlich dann noch viel weniger von allgemeinerungsfähig als jetzt die Leute, die ich jetzt per Zufall befragt habe. Und es ist vielleicht schon auch zu vermuten, dass es da auch grosse kulturelle Unterschiede gibt, oder, zwischen den USA und Europa, dass bei uns Skepsis bei so Sachen doch sehr viel grösser ist.
Also. Wenn ich noch eine Bemerkung erlauben darf. Ich denke, das Argument, man ist nachher nicht mehr quasi eine authentische Persönlichkeit, sondern man konstruiert sich irgendeinen chemischen Charakter. Wenn man sich das überlegt, oder inwiefern das zutrifft, dann muss man das allweg auch ein bisschen relativ sehen. Oder? Ich denke nicht, dass es eine Persönlichkeit gibt, mit der ist man geboren und solange man die einhält, ist man authentisch. Sondern unser Leben besteht darin, dass wir unsere Persönlichkeit in der einen oder anderen Art stimulieren, ändern, anpassen auf die Umwelt. Von beim Wein bei Zigaretten ins Kino gehen, ein Konzert schauen etc., das verändert uns alle. Also so quasi die authentische Person wird dann zu einem chemischen Monster. Ich glaube, die Befürchtung gibt es zweifellos, oder? Das will ich bis auch Schiss davor gibt es etwas zu nehmen. Aber so ganz ausdiskutiert und ist das auch noch nicht, dass man dann kann sagen, das ist meine grosse Hoffnung, die Leute, oder? Also, Belachtung, aber die müssen vielleicht auch ein bisschen noch darüber nachdenken.
Also vielleicht einmal eine Gewissensfrage so in die Runde gestellt, moralisch oder die ethische Frage, wenn es jetzt so eine Pille gäbe, die also, sollte man sie dann einfach nehmen? Also im Sport ist Doping verboten, nicht zugelassen, jetzt im Alltag, wenn es gängt und ich kann besser schauen, dass die Flüger landen, wenn ich im Tower sitze, man kann sich ja auf Position stellen, ja warum nicht?
Ja, also einmal ist die Frage ja schon unzulässig, weil das, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Also, aber unabhängig davon denke ich,
können wir davon aus, es hat keine Nebenwirkungen.
Wenn es sowas gäbe, dann finde ich wichtig, dass die Menschen sich entscheiden können, das zu nehmen. Und dass sie wirklich auch die Wahl haben und selber persönlich wählen können. Und deshalb denke ich, ist es immer wichtig, über all das aufzuklären, was es an Wirkung oder vielleicht auch an Nicht-Nebenwirkungen gibt. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und damit sind wir natürlich einmal in der Freiheit. Und das andere ist dann tatsächlich auch nochmal die ethische Entscheidung. Also inwieweit ist das denn im Wettbewerb zulässig? Da wäre ich eher sehr zurückhaltend, da irgendwas zu sanktionieren. Weil, wie Herr Stuhler auch schon sagt, wir werden mit unterschiedlichen Persönlichkeiten geboren. Wir formen unsere Persönlichkeit im Leben. Und da wäre die Frage, wenn wir jetzt alle dopen würden mit dem gleichen Medikament, wären wir vielleicht wieder alle gleich, aber dann wären wir uniform. Und so diese Unterschiedlichkeit, diese Individualität, die wir haben, die ist ja auch vorteilhaft.
Herr Stohler, wie eine Gewissensfrage.
Ja.
Eher, also wenn es gibt, die
also es gibt natürlich jetzt nebenwirklich noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel eben, dass man einigermaßen von einem gleichen Level ausgeht, Frage, wer zahlt das, wer entscheidet darüber etc. Aber wenn man jetzt alles das zur Zufriedenheit gelöst hätte, und die würde jetzt quasi auf mein genetisches Kostüm passen, die Pille, so dass ich wirklich jetzt glücklicher wäre für eine gewisse Zeit, würde ich das allweg schon auch einmal nehmen. Doch, warum nicht?
Ich würde es probieren.
Aber darf ich noch einen Satz sagen? Oder im Doping ist das ja immer gesehen, man wird nicht beschissen, oder die einen nehmen dann im Versteckten das, die anderen nicht. Aber auch dort stimmt, auch das Argument, glaube ich, stimmt nicht. Oder wir können zum Beispiel in hochindustrialisierten reichen Ländern können wir unsere Sportler in Unterdruckkammern legen. Dann machen sie mehr rote Blutkörper. In ärmeren Ländern ist das gar nicht möglich. Dort spritzt man EPO. Was ist jetzt gerecht, wenn wir allen EPO verbieten und sagen, die reichen Länder, die dürfen sich so optimieren, ohne dass sie chemische Medikamente dazu brauchen. Oder das wird dann sehr klein ungerecht, wenn man sagt, aus Gerechtigkeitsgründen darf man das nicht. Gerne.
Ja, persönlich habe ich das Gefühl, bin ich so ein bisschen in einem Zwiespalt drin. Einerseits, also jetzt um die persönliche Einnahme, einerseits habe ich wirklich irgendwie ein schlechtes Gefühl bei dieser ganzen Sache. Aber gleichzeitig denke ich, wenn es mal ein bisschen normal wäre in der Gesellschaft und die Mittel wirklich effizient wären, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich dem könnte irgendwo entzücken könnte. Ja.
Aber jetzt sind wir bei der Freiheit, die Frau Riedinger angesprochen hat. Oder jeder müsste können frei entscheiden, wo dann die Frage ist, wenn es alle in der Gesellschaft nehmen, kann ich dann noch frei entscheiden, weil sonst bin ich ja der. Das ist auch wieder so eine übergeordnete Frage, ja, oder? Weil ein Zwang würde es auslösen, wenn es frei verfügbar wäre.
Das ist natürlich eines der absoluten Hauptargumente in dieser ethischen Debatte zu dem Thema, wo ja eben schon sehr viel weiter ist eigentlich als das, was momentan möglich ist. Und da ist auch noch interessant, es gibt ja zwei Aspekte, oder? Es gibt einen direkten und einen indirekten Zwang. Also einerseits kann man sich denken, ja, wenn es mit der Zeit dann alle Leute einnehmen, dann muss ich ja fast, mag ich nicht mehr mit, oder? Aber andererseits kann man sich auch ganz direkt die Zwänge vorstellen, oder? Sie können mich da vielleicht korrigieren, vor ein paar Jahren mal eine Studie gegeben mit einem Flugsimulator, wo dann aber viel kritisiert wurde, aber wo irgendwie gezeigt hat, dass ein Pilot in einer Notfallsituation sich besser verhalten hat, wenn er das und das Präparat vorher eingenommen hat, oder? Und wenn sich natürlich so eine Wirkung wirklich bestätigen würde, dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass bald einmal entweder die Airline oder die Versicherungen oder sogar der Staat den Piloten vorschreibt, oder, dass man so etwas müsste einnehmen. Aber wie gesagt, da ist jetzt alles sehr weit weg von der wirklichen Realität.
Das ist Theorie, ob es so Mittel gibt, oder?
Also ich glaube, das ist nicht weiter weg von der Realität. Also im Militär ist das durchaus zwangsweise, werden Stimulanzien eingesetzt bei Bombenpiloten. Und das ist allweg fast nicht machbar, ohne dass man...
Wo was bewirkt?
Wo bewirken, dass Leute lange Flüge machen, von den USA nach Vietnam, die Bomben abwerfen und wieder zurückfliegen, ohne dass sie mir schlafen und wach sind. Also das ist teilweise vorgeschrieben, solche Sachen.
Die Frage ist dann, soll es nur die bekommen? Vom Militär oder soll es jemand in einem Tower bekommen? Wenn es den bekommt, warum nicht auch die Krankenschwester, die ja vielleicht auch unter dem Schichtdienst leidet. Ich frage so, wer verteilt?
Was dann ausgelassen wird, ist, wie ist die Langzeitfolge? Also wenn der Pilot das dann vielleicht einmal in Stimulanz nimmt oder im Krieg sind das oder in Kriegsverhandlungen oder in Kriegssituationen sind die ja auch wirklich verabreicht worden an die Piloten. Das ist wirklich nicht weit hergeholt, sondern tatsächlich geschehen. Aber was nicht beschrieben wurde, das ist ja die Folge, wenn jemand das wirklich öfter nimmt, täglich nimmt, was das dann auch verursacht und dass dann Piloten auch Fehler machen oder dass die Krankenschwester oder der Arzt, der nach 48 Stunden eben die Operation macht, auch Fehler macht, weil einfach eine Pille keinen chronischen Schlafentzug ersetzen kann oder Schlafmangel ersetzen kann. Dann das wird ja dann eher nicht beschrieben, aber das sind ja die Folgen. Ja.
Also wir sind so bei den Nebenwirkungen.
Ja, wir haben ja hypothetisch Medikamente ohne Nebenwirkungen genommen. selbstverständlich haben die heute alle. Oder? Und das ist sicher etwas, was berücksichtigt werden wird. Nochmal noch denkt wegen dem informellen Zwang, wenn man Potenzmittel anschaut. Oder? Vielleicht ist es als Mann in einem Altersheim ganz schwierig zu leben, ohne Viagra, ich weiß es nicht. Vielleicht konstruiert sich so einen informellen Zwang, oder? Dass man die Leistungsfähigkeit muss erhalten muss. Und dort ist es, glaube ich, weniger problematisch, als wenn man denkt, man nimmt einen Neuroenhancer.
Oder? Also etwas, wo der Geist steigert.
Man steigert auch die Leistung, aber auch eine andere.
Es wird ja oft auch verglichen, wenn man ein bisschen Artikel lesen, was medikamentös möglich ist oder wird sein mit der plastischen Chirurgie, mit der Schönheitschirurgie, wo wir seit ein paar Jahren haben, wo man gesagt hat, ja, wenn dann jemand anfängt, dann wollen dann alle, oder? Dann läuft niemand mehr mit einer schiefen Nase rum. Ist der Vergleich zulässig für Sie?
Also dieses Körper, sagen wir mal, die Verbesserung der körperlichen Hardware, das ist ja durchaus was, was sehr geläufig ist. Und das gibt's ja auch nicht erst in den letzten Jahren. Und ich denke, da gibt's auch einen großen gesellschaftlichen Druck. Wenn Sie mal das Gebiss von US-Amerikanern, die sind alle strahlend weiß, die sind alle gebleicht, die sind korrigiert. Und da entsteht natürlich auch ein Druck. Wer das nicht hat, der kann nicht mithalten. Und ich denke, das ist natürlich dann auch ein Trend, der sich auch entwickelt in unserem Zeitgeist.
Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn Sie jetzt noch in ein Drittweltland gehen, Sie sehen, die Leute haben Furunkel im Gesicht, haben vielleicht ein Bein weniger, sie haben ein erblindetes Auge und spazieren so rum und niemand macht ein Aufheben draus. Jetzt weiß ich nicht, bin ich ins Hochdeutsch gefallen, muss ich ja nicht unbedingt. Ja, also das gibt eine Änderung, aber das kann eine Änderung sein, die auch positive Aspekte hat.
Also ein sowohl als auch.
Ja, und die Frage war ja auch, wo sind die Grenzen? Also was ist noch so das medizinisch Vertretbare und wo beginnt dann so Lifestyle? Also ist es vertretbar, die Gliedmaße zu ersetzen und ist es dann auch noch medizinisch vertretbar, dann über die Neuronen das zu steuern, dass man also mit dem Gedächtnis, mit dem Gehirn die künstliche Gliedmaße steuern kann? Also wo ist da der Übergang? Ich denke, das ist ganz schwierig für uns jetzt auch, oder für mich wäre es ganz schwierig zu beantworten, zu sagen, wo ist denn Lifestyle oder die eine Brustverkleinerung oder eine Vergrößerung macht, vorher wirklich sehr darunter gelitten hat, ist das dann noch medizinisch begründet und damit dann noch zulässig? Oder ist das dann wirklich schon etwas im Sinne des Dopings oder des Lifestyles? Das finde ich sehr schwierig, diese Grenzen zu beschreiben.
Also vielleicht, ob es vertretbar ist oder nicht, ich habe das Gefühl, das hat auch noch ganz viel damit zu tun, was für ein Menschenbild das man hat. Oder wie sich der Mensch eigentlich selber sieht. Und da gibt es halt so eine Entwicklung in letzter Zeit, die häufig beschrieben wird, so eine Entwicklung hin zu einem sogenannten mechanistischen oder naturalistischen Menschenbild.
Müssen Sie noch erklären, was
genau,
das bedeutet?
Genau, da kann ich vielleicht am besten mit einem Beispiel erklären. Also vor ein paar Monaten habe ich ein Interview gesehen im Fernsehen mit dem Karl Hirschmann, oder da einem bekannten Zürcher Nachtclub-Besitzer. Und der scheint ja immer mal wieder so in handfeste Auseinandersetzungen verwickelt zu sein. Und er hat sich dann in dem Interview quasi ein bisschen für seine Aggressivität gerechtfertigt. Und ich habe da extra rausgeschrieben, weil ich es so schön finde. Er hat es dann allerdings auf Zürich-Deutsch gesagt und nicht auf St. Gallen-Deutsch. Er hat gesagt, das Problem ist nicht auf psychiatrisch-psychologischer Ebene, sondern auf neurologischer Ebene. Also es ist genetisch und es ist einfach Kommunikation von den Neuronen in meinem Gehirn, wo zum Beispiel mit Medikament ein bisschen muss stabilisiert werden, oder?
Also da kann man nicht anders als.
Genau, also das zeigt eigentlich, der Hirschmann redet und viele Leute reden über sich ein bisschen, als ob die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter ein bisschen wie eine Maschine ist, wie ein Mechanismus, der quasi zwangsläufig und nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Und das Denken, das scheint immer ein bisschen populärer zu werden momentan. Und die Leute verstehen sich vielleicht nicht mehr so wirklich als frei handelnde Individuen, nicht mehr so als Subjekt, wie man dem sagt, oder? Sondern eben so ein bisschen wie Automaten. Und Wenn sich jetzt natürlich so ein Menschenbild grossflächig durchsetzt, oder, dann hat das natürlich viele Konsequenzen, weil das wirklich ein Kernbereich so quasi von unserer Kultur ist. Und eine von den Konsequenzen, die man sich jetzt denken kann, ist, wenn wir sowieso so eine Art wie Maschinen, wie Automaten sind, oder, dann, wo quasi nach Programm funktionieren, dann kann man doch auch ungeniert technisch eingreifen, oder? Also, der Hirschmann hat dann gesagt, man muss die Kommunikation zwischen den Neuronen halt mit Medikamenten ein bisschen stabilisieren. Also, technisches Problem, technische Lösung und unter Umständen dann eben auch technische Verbesserung. Mhm.
Also, wenn der Computer kaputt ist oder ein Teil vom Computer kaputt ist, dann kann man ihn flicken und wenn es zeigt, der Hirn ist, dann muss man dort halt Augen flicken. Die Frage ist nur noch, wenn man würde flicken und es ist gar nichts kaputt. Was bewirkt denn das? Frau Riedinger, Sie haben es Anfang der Stunde schon mal angesprochen, so quasi, ich habe ein Druckli, nämlich das menschliche Hirn. Ich tue etwas rein, es ist gemacht für jemanden, der krank ist, wenn ich gesund bin, was passiert denn das? Weiss man das?
Nein, es ist bei den meisten Substanzen eben nicht hinreichend untersucht. Weder die Wirksamkeit noch die Nebenwirkung, die Folgen, die Langzeitfolgen, die auftreten. Wir haben das immer mal wieder in Einzelfällen, dann wird es auch beschrieben, wie vorhin bei den Piloten, wenn die es langfristig nehmen, dann entstehen zunehmende Fehler. Aber richtig untersucht, es gibt nur relativ wenige Studien dazu. Da bräuchten wir mehr, um dann auch dem Herrn Hirschmann entsprechende Informationen zu geben, damit er sich wieder dann auch entscheiden kann. Ja, aber hier das alleine, nämlich die Synapsen sozusagen zum Aussprossen zu bringen im Gehirn und dann genetisch oder zu neurobiologisch da einzugreifen, das funktioniert ja auch zum Teil. Aber eben auch da haben wir Hinweise darauf, an anderer Stelle wird wieder was anderes verändert, weil das ist wie bei einem Mobile, wo Sie an einer Stelle an dem System ziehen und sagen, da ist es jetzt optimal, aber an der anderen Stelle geht es dann hoch. Und was da passiert, das wissen wir gar nicht und das müssten wir untersuchen.
Aber es geht mir gar nicht darum, ist jetzt das Modell richtig oder falsch, sondern nur wenn das Modell erst einmal das Denken bestimmt oder das Modell ist für uns, dann ist das, man kann dem sagen, hochgradig so anschlussfähig für halt die Einnahme von Medikamenten, für quasi technische Lösungen von persönlichen Problemen.
Also man nimmt eher, wenn man so denkt.
Ja, also Entschuldigung, aber Sie würden ja nicht bezweifeln, dass wenn jemand eine Epilepsie hat, dass es legitim ist, dass so jemand Medikament nimmt und die Reizbarkeit von den Nervenzellen durch ein Medikament runterzoomt. Jetzt, was eine Störung ist, was eine Krankheit ist, das steht einfach nicht ein für alle Mal fest. Das habe ich vorher schon sagen. Es ist nicht ein. Also, man kann nicht sagen, es gibt medizinische Indikationen und nebenan gibt es eine Lifestyle-Indikation. Sondern das verwischt sich. Was heute Lifestyle ist, ist vielleicht in 10 Jahren Medizin und ist eine Krankheit und ist eine legitime Behandlung von einer Krankheit. Also, darf doch nicht zu fundamentalistisch sein.
Also, ist die Debatte einfach noch nicht ausreichend geführt in diesem Bereich, vielleicht auch politisch, also Richtlinien für Brauch oder Missbrauch, das, was es dann ist, ist die Definitionsfrage von Medikament. Man hat noch so ein bisschen wenig handfest.
Ja, und ich glaube nicht, dass man die Debatte je wird abschließen, sondern es ist einfach eine, die ständig weitergeht. Die Menschheit entwickelt sich, die Individuen entwickeln sich. Und das wird, die Frage wird sich immer anders stellen in einem gewissen historischen Kontext. Zusammenhang.
Ich würde das auch sehr unterstützen, weil das, was Herr Stuhler vorhin gesagt hat, in Bezug auf die Depression gilt ja auch in Bezug auf die Sucht. 1968 ist in Deutschland die Sucht überhaupt erst als Krankheit anerkannt worden. Vorher war das irgendwas anderes. Eine Charakter- oder eine Willensschwäche. Also es ist als Störung, als Krankheit, als Diagnose überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und das heißt, da sind wir permanent in Entwicklung. Und ich denke, wir müssen uns dieser Diskussion auch stellen.
Es gibt einen Bericht vom Bundesamt für Gesundheit, wo rausgekommen ist vor 2 Monaten circa, wo heisst Herausforderung Sucht eigentlich bezeichnend ist, dort noch, dass gar nicht so viel zu diesen Medikamenten drinsteht. Und ich habe vor der Sendung noch beim Bundesamt für Gesundheit das vielleicht noch als Nachtrag so von wegen Debatte läuft noch nicht nachgefragt, was hat man denn für eine Position? Kurz zusammengefasst da vielleicht Antwort.
Doppel.
da scheint technisch gerade irgendetwas nicht zu funktionieren. Ich versuche es so zusammenzufassen, die Position vom Bundesamt für Gesundheit. Ja, man hätte das Problem erkannt. In dem Sinn, man lanciert jetzt auch die Debatte, man hat Gespräche angefangen, aber eben, man müsse dann schauen, wie man das in allfällige Präventionsarbeit würde einfliessen lassen. Ist das so das, was Sie jetzt aus der Praxis auch spüren? Man ist einfach noch nicht dort, um Aussagen machen
können? Ja, ich glaube, es gibt einfach sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Aber es gibt natürlich auch Aussagemöglichkeiten. Aber es gibt Leute, die ganz puristischen, reinen Standpunkt sagen, es ist nicht, im Menschen nicht erlaubt, seine Eigenschaften chemisch zu modifizieren. Und so sehe ich das nicht, aber es gibt Leute, die das so sehen.
Also wirklich zwei unterschiedliche Sichtweisen. Frau Riedinger, Sie haben doch ein bisschen andere Sicht, aber jetzt mal auf die Zukunft geschaut, was müssten wir denn als nächstes machen?
Ich denke, was wir als nächstes machen sollten, weil wir haben ja in der Klinik tatsächlich auch diese Endpole, die Menschen, die leiden unter den Lifestyle-Medikamenten und letztendlich leiden sie darunter, dass sie eigentlich nicht mehr frei oder noch nicht frei entscheiden können. Ich finde, für diese vielleicht nachvollziehbaren Einnahmen müsste es Forschung geben, es müsste Verschreibungsverordnungen geben und es müsste auch eine Meldepflicht geben über unerwünschte Nebenwirkungen. Also man müsste im Grunde, das, was jetzt hier vielleicht im Dunkelzifferbereich, in der Schmuddelecke ist, das müsste man in den nachvollziehbaren Bereich holen, dadurch, dass man tatsächlich auch mal das gesunde Gehirn untersucht und dann entsprechend das auch verschreiben kann und damit auch erfassen kann. Und dann haben die Menschen aus meiner Sicht auch die Informationen, die sie brauchen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, so zu denken. Aber wenn ich mit meinen Patienten rede und sage, bitte sagen Sie mir alles, was Sie so sich bestellen über das Internet oder so, damit wir können eine Evaluation machen bis in 10 Jahren, was man wie darf kombinieren. Dann sagen Sie, nimm alles, nur nicht das, was Sie mir verschreiben. Es gibt einen antiärztlichen Reflex von gewissen Schichten in der Bevölkerung und die erleben, dass die Ärztekaste quasi das Glück von der Bevölkerung verwaltet und nach Gutdünken das austeilt. Und in einem gewissen Grad kann man das Drogen nehmen oder Substanzen nehmen ohne Arzt, ist natürlich auch etwas von einer Protestbewegung, von der Ungerechtigkeit quasi, dass sie zu wenig darüber zu bestimmen haben, wer denn an diese Substanzen herankommt. Und wie man das löst, wie man den Zugang demokratisiert, ohne dass man die Leute schädigt, das ist eine schwierige Frage. Ich bin auch einverstanden mit Ihnen, Frau Riedinger, dass es natürlich sehr wünschbar wäre, man hätte mehr Zahlen und könnte besser beraten und aufklären.
Also
aber so einfach wird es nicht gehen. Mhm. Ja, unter anderem. Ist auch eine Frage von ganz dringenden Bedürfnissen jetzt, weil ich Geschlechtsverkehr habe beispielsweise, oder? Und dann ist das vielleicht wichtiger als zu wissen. Vielleicht habe ich dann in 5 Jahren mal Potenzstörungen, die mache.
Zu Viagra bezogen.
Genau. Mhm.
Wir sind in die Diskussion eingestiegen vor einer Stunde mit der Frage, ob Sie heute schon getobt haben. Und Sie haben alle gesagt, nein, also mal das Kaffee genommen heute Morgen, wo auch schon wieder aus dem System draussen sind. Und haben auch diskutiert, was die Leute meinen, wenn es jetzt eine Pille gäbe, ob sie es würden nehmen oder nicht. Die Skeptiker überwiegen, wir machen die Nagelprobe noch in dieser Runde. Wenn ich jetzt so Pille hätte auf dem Tisch und ich würde Ihnen versprechen, Sie können jetzt dann aufstehen, 2-3 Minuten heimgehen, wunderbar schlafen und morgen so gut konzentriert arbeiten, wie noch nie im Leben davor, würden Sie es nehmen? Frage in die Runde. Es wird gelacht.
Ich glaube, ich würde es nicht nehmen. Und es ist wirklich einfach so eine innere Abneigung, die ich nicht wirklich beschreiben kann, wieso. Ich würde es aus dem Grund nicht nehmen, aber ich denke jetzt, wenn ich jetzt würde sehen, der Herr Stoll und Frau Riedinger, die nehmen da, und morgen weiss auch nicht, haben wir irgendeinen Wettkampf, dann würden wir es vielleicht anders überlegen.
Ja, ich würde es auch nicht. Nein, aber ich habe gar keine Schlafprobleme. Und eher ein bisschen, also ich habe eher ein bisschen zu viel Schlafbedürfnis, als ich gerne hätte. Also, aber wenn es jetzt eine war, die mich ganz toll wach macht die ganze Nacht, dann würde man es vielleicht anders überlegen. Mhm.
Ich würde es auch nicht nehmen. Ich würde eher darauf bauen, dass selbst wenn wir morgen einen Wettkampf hätten, dass letztendlich ich mit dem komme, was ich mitbringe.
Wunderbar, ich danke Ihnen herzlich an die Runde für die engagierte Diskussion zum Thema heute schon gedopt. Auch den Leuten daheim, die angerufen haben und ihre Mail geschrieben haben. Ihnen allen einen ganz schönen Abend noch.
Gesprächsleiterin Edith Gilmann. Sie hat mit dem Rudolf Stohler diskutiert. Er ist leitender Arzt im Drogenbereich von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die Frau in der Runde ist Monika Ridinger, Chefärztin der Forel-Klinik, ein Zentrum zum Behandeln von Suchtkranken. Und als drittes ist der Ferenc Biedermann, Soziologe von der Universität Basel, zu Gast gewesen im
Das BAG.
Es tut nicht recht bei mir, gerade im Moment, aber Sie können die Sendung sonst auch mit dem Fehler oder ohne nachhören im Internet. Das ist Telefonnummer, wo es im Internet, und Sie können die CD auch bestellen, als Sendung auch bestellen als CD, so ist es richtig, auf Telefonnummer 0848 840 800. Das ist die Telefonnummer, wo Sie die CD könnt bestellen. Ich sage sie gerne nochmal. 0848 840 800. Und die CD, die kostet 31.90 Franken. Sie können sie zu den Bürozeiten in der nächsten Woche bestellen. Vom Morgen am 8. bis am Abend am 6. Bis dann die CD kommt, geht's rund 2 Wochen.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.